Im Frühling 1799 begann Johannes Claudius, Sohn des Dichters Matthias Claudius, eine Lehre bei einem Hamburger Kaufmann. Johannes war gerade 16 Jahre alt und er hoffte sich durch diese Anstellung bei dem Kaufmann eine gute Perspektive im Leben zu erarbeiten. Sein Vater, Matthias Claudius, er gab ihm einen Brief mit, in dem er seinem heranwachsenden Sohn einige Lebensweisheiten mitgibt. Dieser Brief erzeugt von tiefer Weisheit, von echter Frömmigkeit und von väterlicher Wärme. Und ich zitiere einmal ein paar Abschnitte aus dem Brief an meinen Sohn Johannes. Lieber Johannes, die Zeit kommt allgemach heran, dass ich den Weg gehen muss, den man nicht wiederkommt. Ich kann dich nicht mitnehmen und lasse dich in einer Welt zurück, wo guter Rat nicht überflüssig ist. Niemand ist weise von Mutterleibe an. Zeit und Erfahrung lehren hier und fegen die Tenne. Ich habe die Welt länger gesehen als du. Halte dich zu gut, Böses zu tun. Hänge dein Herz an kein vergänglich Ding. Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten. Was du sehen kannst, das siehe und brauche deine Augen, und über das Unsichtbare und Ewige halte dich an Gottes Wort. Bleibe der Religion deiner Väter getreu und hasse die theologischen Kannengießer, das heißt Schwätzer. Scheue niemand so viel als dich selbst. Inwendig in uns wohnet der Richter, der nicht trügt und an dessen Stimme uns mehr gelegen ist als an dem Beifall der ganzen Welt und der Weisheit der Griechen und Ägypter. Lerne gerne von anderen. Und wo von Weisheit, Menschenglück, Licht, Freiheit, Tugend und so weiter geredet wird, da höre fleißig zu. Doch traue nicht flugs und allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser und es gibt mancherlei Weise. Sie meinen auch, dass sie die Sache hätten, wenn sie davon reden können und davon reden. Das ist aber nicht so, mein Sohn. Man hat darum die Sache nicht, dass man davon reden kann und davon redet. Worte sind nur Worte. Und wo sie so gar leicht und behende dahinfahren, da sei auf deiner Hut, denn die Pferde, die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, die gehen langsameren Schrittes. Erwarte nichts von Treiben und den Treibern. Und wo Geräusch auf der Gasse ist, da gehe weiter. Was einer nicht hat, das kann er auch nicht geben. Und der ist nicht frei, der da will tun können, was er will, sondern der ist frei, der da wollen kann, was er tun soll. Es ist leicht zu verachten, Sohn. Und verstehen ist viel besser. Lehre nicht andere, bis du selbst gelehrt bist. Nimm dich der Wahrheit an, wenn du kannst, und lass dich gerne ihretwegen hassen. Doch wisse, dass deine Sache nicht die Sache der Wahrheit ist und hüte, dass sie nicht ineinander fließen, sonst hast du deinen Lohn dahin. Tue das Gute vor dich hin und bekümmere dich nicht, was daraus werden wird. Wolle nur einerlei und das wolle von Herzen. Sorge für deinen Leib, doch nicht so, als wenn er deine Seele wäre. Gehorche der Obrigkeit und lass die anderen über sie streiten. Sei rechtschaffen gegen jedermann, doch vertraue dich schwerlich. Mische dich nicht in fremde Dinge, aber die deinigen tue mit Fleiß. Schmeichle niemand und lass dir nicht schmeicheln. Ehre einen jeden nach seinem Stande und lass ihn sich schämen, wenn er es nicht verdient. Tue keinem Mädchen Leides und denke, dass deine Mutter auch ein Mädchen gewesen ist. Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Hänge dich an keinen Großen. Sitze nicht, wo die Spötter sitzen, denn sie sind die elendsten unter allen Kreaturen. Nicht die Frömmelnden, aber die frommen Menschen achte und gehe ihnen nach. Wenn ich gestorben bin, so drücke mir die Augen zu und beweine mich nicht. Stehe deiner Mutter bei und ehre sie, solange sie lebt, und begrabe sie neben mir. Und sinne täglich nach über Tod und Leben, ob du es finden möchtest. Und habe einen freudigen Mut und gehe nicht aus der Welt, ohne deine Liebe und Ehrfurcht für den Stifter des Christentums durch irgendetwas öffentlich bezeugt zu haben. dein treuer Vater. Brief geht noch ein bisschen länger. Ich habe hier ein paar Abschnitte rausgenommen. Matthias Claudius, er lebte noch einige Jahre, nachdem er diesen Brief schrieb. Aber als er seinen Sohn verabschiedete, da war ihm offensichtlich sehr bewusst, dass sein Leben nicht mehr allzu lange geht und er nicht weiß, ob und wann er seinen Sohn Johannes wiedersehen wird. Kaufleute waren viel auf Reisen. Aber sein Brief an seinen Sohn Johannes, er ist vielen Vätern ein Vorbild und noch viel mehr Söhnen ein guter Rat geworden. Und wir sehen hier, wie der bevorstehende Abschied des Vaters aus diesem irdischen Leben eine Quelle der Weisheit wurde für den Sohn, der sich rüstete für den bevorstehenden Lauf in dieser Zeit, in dieser Welt. Und in unserem heutigen Predigttext erfahren wir von den letzten Tagen Jakobs. Auch er ist ein Vater. Sein Tod ist ihm vor Augen. Und in diesen letzten Tagen seines Lebens lernen wir, was es heißt, im Glauben Gutes zu empfangen und Gutes zu geben im Angesicht des Todes. Schlag doch mit mir auf 1. Mose, Kapitel 47, und wir lesen ab Vers 28 bis Kapitel 48, Vers 7. 1. Mose, Kapitel 47, ab Vers 28. Und Jakob lebte im Lande Ägypten 17 Jahre. Und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Und als die Tage Israels nahten, dass er sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm: Wenn ich nun Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise Gnade und Treue an mir. Begrabe mich doch nicht in Ägypten. Wenn ich mich zu meinen Vätern gelegt habe, dann führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Grab. Und er sprach: Ich werde tun nach deinem Wort. Er aber sagte: Schwöre mir. Da schwor er ihm. Und Israel neigte sich anbetend nieder am Kopfende des Bettes. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte: Siehe, dein Vater ist krank. Da nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte: Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte sich im Bett auf. Und Jakob sagte zu Josef: Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan. Und er segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren. Und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihrem Erbteil. Denn ich, als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan, auf dem Weg, als es noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrata zu kommen, und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Im Angesicht des Todes lautet unser Thema heute, und wir wollen aus diesen Versen von dem alten Jakob lernen, der den Tod so deutlich vor Augen hatte. Und anders als in den Kapiteln zuvor, wo er auch schon öfters vom Tod sprach, allerdings mit wenig Glauben oder Weisheit und auch keinem guten Rat, lernen wir Jakob am Ende seines Lebens als einen Mann, der feststeht im Glauben im Angesicht des Todes. Erstens, empfange glaubensvoll. In den letzten Versen hier in Kapitel 47 lernen wir, wie vorbereitet und bewusst Jakob dem Tod entgegengeht. Und das ist nicht selbstverständlich, auch nicht unter Gläubigen. Der Tod ist ein Feind nach der Schrift, selbst wenn unser Herr Jesus ihm die Macht genommen hat. Bevor wir also den weisen Rat für das Leben betrachten, lernen wir von Jakob zunächst die Weisheit, gut zu sterben, vorbereitet zu sterben. In seinen letzten Tagen hat er gelernt, Wichtiges zu empfangen. Und auch wenn unter uns gerade wohl noch niemand dem Tod so deutlich herannahen sieht, wie Jakob damals, so müssen wir aber verstehen, dass es gibt kein zu früh, sich mit dem Tod zu beschäftigen, aber häufig ein zu spät. Was lernen wir hier von Jakob, glaubensvoll zu empfangen? Zunächst empfange den Zeitpunkt des Todes. In unserem Text heißt es hier in Vers 29, und als die Tage Israels nahten, dass er sterben sollte. Die Tage nahten. Oder man kann auch sagen, die Zeit nahte heran, die für das Sterben bestimmt war von Jakob. Der Zeitpunkt des Todes ist kein Zufall, kein Pech oder Schicksal. Es ist die Zeit, die Gott bestimmt hatte, für Jakob zu sterben. Nun, gefühlt erwartete Jakob seinen Tod schon seit Jahrzehnten und er dachte wohl gar nicht, dass er überhaupt so alt werden würde. Doch Mose beschreibt hier, die Zeit naht heran, die Zeit, die für den Tod Jakobs gesetzt ist, und zwar nicht von Jakob, sondern von Gott. Vor einigen Tagen sprach ich mit einer alten gläubigen Frau. Und sie erzählte mir, dass vor wenigen Monaten ihr Mann, mit dem sie lange verheiratet war, durch eine Covid-Infektion starb. Er war 78 Jahre alt. Und als ich ihr mein Beileid ausdrückte, da bekannte sie entschlossen, und dennoch war es Gottes Zeit. Es war Gottes Zeit. Bei Jakob war die Zeit des Sterbens tatsächlich ein Zeitraum, ja Tage des Sterbens. Er konnte offenbar nur noch im Bett liegen, sein Sterben war abzusehen. Es war wie so eine letzte Zeitspanne, die dann zum Sterben führte. Er wurde krank, seine Augen wurden schwach, es war deutlich, die Zeit des Sterbens naht heran. In anderen Fällen werden Menschen mitten aus dem Leben, mitten aus dem Alltag gerissen, durch eine plötzliche Krankheit oder einen schweren Unfall oder, wie wir auch in diesen Tagen erfahren, durch einen bitteren Krieg. Der Herr verspricht uns kein langes Leben auf der Erde, kein sanftes Einschlafen im hohen Alter, im Kreise unserer Familie, aber wohl dem, der den Zeitpunkt des Todes aus der Hand des Herrn empfangen kann. Der weiß, die Zeit, an der ich sterben soll, sie kommt vom Herrn. Manchmal ist es für die Angehörigen und Freunde eine wichtigere Lektion noch als für die Sterbenden selbst. Die Zeit ist Gottes Zeit. Alle Tage des Lebens sind in sein Buch geschrieben. Es ist die Zeit Gottes. Es ist der Tag, den er herannahen lässt, an dem die Menschen sterben sollen. Und außerdem, empfange menschlichen Beistand. Jakob ruft nach seinem Sohn Josef. Und wir erinnern uns, Josef war der Vizeregent über das ganze Land Ägypten. Josef war ein beschäftigter Mann. Im Angesicht des Todes begegnen uns oft leider zwei Extreme. Zum einen Menschen, die sich nicht wagen, ihre Kinder oder Angehörigen oder Freunde um Hilfe zu bitten. Sie wollen niemanden belasten, manchmal auch aus einer falschen Demut, ja, ich bin es auch gar nicht wert, oder aus einer speziellen Form des Stolzes. Ich brauche keine Hilfe, mir soll niemand helfen. Und sie wollen nicht um Hilfe rufen. Sie wollen nicht, dass irgendjemand zu ihnen kommt. Aber das andere Extrem ist, wenn in Selbstmitleid die ganze Familie angeschimpft wird, weil keine Hilfe genügt. Kein Besuch ist lange genug. Man kann ihnen nichts recht machen. Keine Pflege, keine Sorge lindert die Schmerzen genug. Kein Beistand reicht aus. Bei Jakob sehen wir eine wohltuende Form, Hilfe und Beistand zu empfangen. Er ist demütig und dankbar aber auch bereit, ernsthaft und entschlossen, um das zu bitten, was er benötigt im Angesicht des Todes. Wir sehen seine Demut darin, dass er Josef, seinen Sohn, anspricht mit den Worten: Wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen. Ich weiß nicht, ob Söhne schon mal ihre Väter so angesprochen haben hier unter uns oder Väter ihre Söhne. Ein bisschen merkwürdige Ansprache. Wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen. Diese Bezeichnung, sie kommt häufiger in der Bibel vor, aber auffallend ist, dass der Untergebene so gegenüber einem Höhergestellten spricht. Und zwar dann, wenn er bereits etwas Gutes empfangen hat und nun noch um eine weitere Gabe bittet. Wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen. Doch hier demütigt sich der Patriarch Jakob, der Vater, und er bittet seinen Sohn um eine weitere Gunst. Und damit bezeugt er, dass er wirklich dankbar ist für all die Hilfe, für all die Versorgung, für all die Pflege, die er von Josef erfahren hat. In den letzten 17 Jahren lebte Jakob in Ägypten. Die Hungersnot ist vorbei. Er hat eine gute Zeit erlebt. Er hat erfahren, wie treu Josef sich um ihn und die ganze Familie gekümmert hat. Und aus dieser demütigen Dankbarkeit heraus bittet er Josef um eine weitere Gunsterweisung. Wenn du mir wirklich deine Liebe zeigen willst, oh, dann bitte ich dich noch um diese eine Sache. Mein lieber Sohn, ich bin dir so dankbar für all deine wunderbare Fürsorge. Du hast mir so viel Freundlichkeit erwiesen, aber wenn du mir wirklich zeigen möchtest, wie lieb du mich hast, bitte tue noch diese eine Sache für mich. Um was bittet er? Erweise Gnade und Treue an mir. Begrabe mich doch nicht in Ägypten. Wenn ich mich zu meinen Vätern gelegt habe, dann führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Grab. Gnade und Treue sind die positiven Zusagen, die zu einem Bund gehören. Die Bundestreue Gottes wird häufig genau mit diesen zwei Worten beschrieben. Gott selbst ruft in 2. Mose 34 vor Mose aus: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und David Lob singt in Psalm 25, Vers 10: Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Und so finden wir das immer wieder. Gottes Bundestreue zeigt sich darin, dass er Gnade erweist und das in Treue. Und auch die Gläubigen, sie sollen darin ein Vorbild sehen und an Gnade und Treue festhalten. Jakob gibt diesem Wunsch allerdings höchste Priorität. Er setzt diesen Wunsch in einen Schwur. Bevor Josef die Hände auf seine Augen legt und er stirbt, soll er sie unter seine Hüfte legen, um einen ernsten Schwur abzulegen in der Form eines feierlichen Bundes. Dann könnte man denken: Ach Jakob, was kümmert es dich, wo du beerdigt wirst? Du fühlst doch eh nichts mehr. Dein Körper wird zu Staub. Warum diese Anstrengung unternehmen und dich irgendwo in Kanaan zu begraben? Aber für Jakob war es ein enorm wichtiges Zeichen dafür, dass er auf die Gnade und Treue Gottes vertraut. Gott hatte ihm in Beersheba, als er gerade aufgebrochen ist nach Ägypten, da hat er ihm versprochen: Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Jakob versteht, dass Gott nicht ihn zu seinen Lebzeiten zurückführen wird nach Kanaan, sondern ihn in Form der ganzen Nachkommenschaft als Nation Israel, als Volk. Aber zur persönlichen Bestätigung wünscht sich Jakob, in das Grab seiner Vorväter in dem Land der Verheißung begraben zu werden. Sozusagen als Bestätigung: Ich glaube daran, Gott, dass du dein Wort erfüllst. Und für diesen Wunsch braucht er Josefs Hilfe. Und er braucht diese absolute Sicherheit: Schwöre, dass du es tun wirst. dass Josef diesen seinen letzten Willen erfüllen wird. Und Josef verspricht es ihm. Und er schwört feierlich. Und das muss Jakob eine große Freude, eine große Zuversicht gewesen sein. Im Angesicht des Todes zu wissen, oh, wenn ich gestorben bin, dann wird schon mal mein Leichnam nach Kanaan gebracht werden. Dort wird er ruhen. Und es bezeugt die Hoffnung, an die ich glaube. Im Angesicht des Todes empfing er menschlichen Beistand, gerade auch darin, seinen Glauben zu stärken. Ja, seinen Glauben zu bestätigen. Seinen Glauben an das Wort Gottes, an Gottes Zusage. Das bedeutet, im Angesicht des Todes menschlichen Beistand zu empfangen, damit wir im Glauben nicht zweifeln, damit wir nicht verzagen, damit wir die Hilfe bekommen, um fest und zuversichtlich diesen letzten Weg zu gehen. Und dann empfange die Gewissheit des ewigen Lebens. Jakob, er ergibt sich hier nicht irgendwelchen oberflächlichen, romantischen oder abergläubischen Ideen. Es geht nicht irgendwie um eine geweihte Erde oder nicht der Ort, wo er begraben wird, dient dann dazu, ob er irgendwie in einer Geisterwelt mit seinen Vorfahren zusammenkommt. Nein, er sagt, wenn ich mich zu meinen Vätern gelegt habe, dann führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Grab. Das bedeutet, Jakob ist gewiss, in dem Moment des Todes werde ich mit meinen Vätern zusammen sein. Ich werde mich zu meinen Vätern legen. Meine Seele wird mit ihnen Gemeinschaft haben, in dem Moment, wo Jakob stirbt. Aber dann, wenn meine Seele schon bei den Vätern in dem Totenreich ist, dann begrabe auch meinen Leib in ihrem Grab. Also er sagt nicht, begrabe mich in Kanaan, damit meine Seele lebt und ich Gemeinschaft mit meinen Vorfahren habe. Nein, er begrabe mich da, weil meine Seele leben wird. Begrabe mich in Kanaan, in dem Grab meiner Vorfahren, weil ich mich schon zu meinen Vätern gelegt habe. Nicht, weil das erst zum Leben nach dem Tod führt, sondern weil es ein Zeugnis des Glaubens ist, ein Zeichen dafür, dass Jakob an das Leben nach dem Tod glaubt und die Versammlung der Gerechten. Er glaubte, wie der Hebräerbrief bestätigt, an das Himmelreich, wovon Kanaan nur ein Schatten, ein Vorbild war. Aber mit diesem Schatten und Vorbild wollte Jakob seinen Glauben an das ewige Leben auch bezeugen in seinem Tod. Und darum ist es nur passend, dass Jakob sich anbetend neigt, indem er Gott preist und ihm die Ehre gibt. Und frage dich heute, vielleicht wenn du heute Abend zum Schlafen dich in dein Bett legst, bist du gewiss, dass du nach dem Tod aufwachen wirst zum ewigen Leben? Bist du gewiss, dass wenn du einmal sterben wirst und dein Leib nicht mehr aufsteht aus dem Bett, dass doch deine Seele lebt mit den Glaubensvätern, von denen wir hier lesen? Wenn nicht, dann empfange Beistand, suche Beistand, rufe nach jemanden, der dir das Evangelium berichten kann. Rufe nach jemanden, der dir den Glauben stärken kann. Empfange Hilfe von Christen, die deine Seele zu Gott führen können, bevor die Zeit des Sterbens gekommen ist und dein Leib in das Grab gelegt wird. Aber zweitens wollen wir auch lernen, gib glaubensvoll. Jakob, er empfängt nicht nur glaubensvoll die wichtigen Dinge im Angesicht des Todes, damit er gut und glaubensvoll sterben kann, sondern er gibt auch etwas weiter in dem Bewusstsein, dass er bald sterben wird. Und wir lesen hier in Kapitel 48, Vers 2, und man berichtete dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte sich auf im Bett. Ja, Er sammelte alle seine Kraft. Er richtet sich noch einmal auf, denn er hat etwas zu geben. Er will etwas geben. Im weiteren Verlauf des Kapitels und auch im nächsten Kapitel, da lesen wir ausdrücklich noch von den Segnungen und auch den Weissagungen, die er seinen Söhnen weitergibt. Auch das ist etwas, was er gibt. Doch bevor es dazu kommt, bevor er noch all diese Segnungen weitergibt, gibt er noch zwei entscheidende und richtungsweisende Botschaften mit. Das wollen wir uns heute anschauen. Etwas, was auch wir nicht nur, aber umso entschlossener im Angesicht des Todes weitergeben sollen. Gib ein klares Zeugnis von Gottes Heilshandeln weiter. Wir lesen hier in Vers 3, und Jakob sagte zu Josef: Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan, und er segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren, und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Es ist interessant, Jakob gebraucht hier einige Hinweise, die uns zeigen, wie klar Jakobs Erinnerung in diesem Moment war. Er redet nicht nur von Gott, sondern von Gott, dem Allmächtigen, El Shaddai. Denn genau so hatte sich Gott ihm in 1. Mose 35 offenbart, als er nach vielen Jahren endlich wieder zurück nach Kanaan kam. Der Ort ist Bethel. Doch Gott hatte ihn schon einmal auf der Flucht aus Kanaan heraus, es ist ihm dort begegnet, hat zu ihm gesprochen. Und wir erfahren, damals hieß der Ort noch Luz. Und Jakob, er erwähnt diesen Namen, denn Gott ist ihm in einer so fremden, in einem so öden Ort begegnet. In diesem Ort Luz. Und hat ihm so kostbare Verheißungen gegeben, dass Jakob sagt: Hier ist das Haus Gottes, hier ist Bethel. In der griechischen Übersetzung lesen wir außerdem, dass er sich über seinen Stab anbetend niederbeugte. Und der Hebräerbrief, er zitiert das auch. Und ich kann mir vorstellen, dieser Stab, er war Jakob sein Leben lang eine Erinnerung an die Güte und Treue des Herrn. Denn genau dort in Bethel, als er wiederkam, da bezeugte er, er hatte nur den Stab, als er nach Paddan Aram floh. Aber er kam mit einer großen Familie und vielen Viehherden zurück. Und dieser Stab, er zeigte die Bewahrung und die Treue und die Güte des Herrn. Und er neigt sich über seinen Stab, den er noch braucht als Stütze. Er neigt sich anbetend nieder. Jakob denkt über sein Leben nach. Und das Wichtigste, was er über sein turbulentes Leben zu sagen hat, und wir haben so manche dramatische Situationen in seinem Leben verfolgt, das Wichtigste, was er im Angesicht des Todes über sein ganzes Leben, das er gerade so ein bisschen Revue passieren lässt, was er sagen kann, ist: Gott, der Allmächtige, ist mir erschienen. Gott, der Allmächtige, erschien mir. Und er wiederholt das Bundesversprechen, das Gott ihm gemacht hatte. Gott wird ihn fruchtbar machen, sodass seine Nachkommenschaft eine Schar von Völkern wird und das Land Kanaan wird ihnen ein ewiger Besitz werden. In diesen 17 Jahren in Ägypten sah Jakob bereits, wie die Zusage Gottes sich mehr und mehr erfüllte. Trotz der Hungersnot heißt es in Kapitel 47, Vers 27, ein Vers vor unserem Bibeltext: Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goschen, und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Sie waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Und Jakob, er sieht das. Er sieht Gottes Handeln hierin. Gott, der Allmächtige, erschien mir. Und seht doch. Er wirkt auch jetzt mitten unter uns, selbst in Ägypten. Selbst in Ägypten führt er sein Bethel weiter. Das Haus Gottes, seht ihr es nicht? Gott erfüllt gerade in unserer Zeit sein Versprechen. Schaut, wie das zusammenhängt. Schaut, wie das zusammenhängt mit dem Wort Gottes, das ich empfangen habe, als der Herr, als Gott, der Allmächtige mir erschien. Oh, er gehört nicht zu denen, die klagen, oh, früher war alles besser. Nein, er schaut, wie Gott in dieser Zeit, in diesen Tagen voranschreitet nach seinem Wort und er gibt Hoffnung. Gott, der Allmächtige, erschien mir. Das hat er mir versprochen. Und seht doch, was heute ist. Seht doch, was Gott tut. Versteht, in was für einer Zeit ihr lebt. In den letzten Tagen Jakobs zeigt er auf, wie sein Sohn und seine Enkelkinder diese Tage verstehen sollen, diese Tage sehen sollen, wie sie im Lichte der Verheißung und der Zusagen Gottes diese Zeit erleben sollen. Wenn Gott den einen Teil seiner Verheißung erfüllt hat oder dabei ist zu erfüllen, dann wird er auch den anderen Teil vollkommen erfüllen. Er wird unsere Familie als ein großes Volk zurück nach Kanaan führen. Das will Jakob damit bestätigen, will er ausdrücken. Ihr Lieben, kannst du auf dein Leben zurückschauen, egal wie lang oder auch wie kurz es sein mag. Aber kannst du heute zurückschauen und sagen, Gott der Allmächtige erschien mir. Gott der Allmächtige erschien mir. Und in seinem Wort habe ich Versprechen, ein Versprechen Gottes empfangen. Und das hilft mir mein ganzes Leben und auch den heutigen Tag anders zu verstehen, anders zu sehen als jemals zuvor. Siehst du dein Leben nicht nur isoliert, wie gerade deine Karrierestatus ist, was du vielleicht noch an Plänen hast, wann du deine Ausbildung fertig bekommst, sondern kannst du erkennen, wie dein Leben mit hineingenommen ist in das große Heilshandeln Gottes in dieser Welt. Siehst du das? Wie es zusammenhängt mit der Geschichte von Jakob. Wie dein Leben zusammenhängt mit der Geschichte von Jakob. Wie dein Leben zusammenhängt mit Jesus Christus. Und mit dem Heilshandeln Gottes, das den Anfang der Welt bis zum letzten Tag umspannt. Was tut Gott in dieser Zeit? Was tut er durch dich? Was tut er vor deinen Augen des Glaubens? Erkennst du das Handeln Gottes? Kannst du das bezeugen? Kannst du das bezeugen? Das Wort Gottes erfüllt sich vor unseren Augen. Und außerdem gib ein tiefes Verständnis von wahrem Wert weiter. Der Brief von Matthias Claudius ist so bewegend, und ich hoffe, es geht euch auch so, man spürt ihm ab. Hier gibt jemand nicht nur ein paar Benimmregeln, nicht nur ein paar Karrieretipps. Mein Sohn, so schaffst du es besser durch das Leben. Hier schreibt jemand, der verstanden hat, worum es geht in diesem Leben. Hier schreibt jemand, der verstanden hat und vermutlich leidvoll erfahren und durchlebt hat, wie die eigene Seele, aber auch eingebildete Menschen und Spötter einem in diesem Leben so sehr betrügen können, so sehr vom Weg abführen können, dass man das Wesentliche aus den Augen verliert und den vergänglichen Zeug hinterherläuft, was unfruchtbar ist. Als Josef berichtet wird, dass sein Vater krank ist, da nimmt er, wie selbstverständlich, seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit. Und ich denke, die standen nicht nur zufällig gerade bei ihm, sondern dass es so abgesprochen war zwischen Josef und seinem Vater Jakob, dass in den Tagen des Todes doch Josefs Söhne zu ihm gesondert kommen sollen. Denn Jakob hat einen konkreten Plan. Er will seine Enkelkinder adoptieren. Er will sie als seine eigenen Söhne annehmen, kurz vor seinem Tod. Nun, was ist das für eine merkwürdige Idee? Er sagt hier in Vers 5, und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, so wie Ruben und Simeon. Aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihrem Erbteil. Manasse und Ephraim waren damals etwa 20 Jahre alt. Ihr Vater war der mächtigste Mann unter dem Pharao, der einflussreichste Mann in Ägypten. Sie hatten eine ägyptische Mutter, ihr anderer Großvater war ein ägyptischer Priester, hochgeachtet. Sie sind in Ägypten geboren. Sie sind dort aufgewachsen. Sie hatten alle Möglichkeiten in Ägypten, eine große Karriere zu machen. Aber Jakob will sie adoptieren. Jakob, der alte Viehhirte, der Hebräer, der gekommen ist, der etwas isoliert in dem Land Goschen wohnt. Sie sollen nicht länger als Söhne Josefs gelten, sondern als Söhne Jakobs und als Söhne Rahels, die zu Jakobs Trauer so früh gestorben ist. Er will sie als seine geliebten Kinder annehmen. Und mehr noch. Sie sollen als die Erstgeborenen zählen. Sie rücken noch vor Ruben und Simeon. Und das ist die Idee hinter dieser Adoption. Josefs Söhne, Ephraim und Manasse, sie sollen als die erstgeborenen Söhne Jakobs zählen. In 1. Chronik 5, Vers 1 wird das bestätigt. Hört einmal. Und die Söhne Rubens, des erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Und er wird nicht nach der Erstgeburt im Geschlechtsregister eingetragen. Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und aus ihm der Fürst, aber das Erstgeburtsrecht wurde Josefs. Sie sollen als Söhne Jakobs zählen, die beiden Söhne Josefs, damit so Josef den doppelten Anteil am Land bekommt, den Anteil des Erstgeborenen. Josef bekam sozusagen im Land Kanaan, als wenn es aufgeteilt wird, nicht nur einen Teil, sondern zwei Teile, nämlich für Manasse und für Ephraim. Ephraim und Manasse, nun, sie blieben in Ägypten. Sie haben Kanaan wahrscheinlich nur bei der Beerdigung ihres Großvaters gesehen. Aber von diesem Moment an, als sie adoptiert wurden, wussten sie, unsere Heimat ist nicht in Ägypten. Wir sind in Ägypten geboren, aber ab heute sind wir keine Ägypter mehr. Ab heute sind wir Hebräer. Wir sind Söhne Israels. Kanaan ist unsere Heimat. Das ist unser Erbe. Wir sind die Erstgeborenen, denen der beste Teil in Israel versprochen ist. Nun, in Jesus Christus sind alle, die an ihn glauben, als geliebte Söhne angenommen von Gott. Von Gott dem Vater. Und wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, dass den Gläubigen ein unvergängliches, unbeflecktes, unverweltliches Erbteil in den Himmeln aufbewahrt ist. Und auch wenn wir es noch nicht sehen in dieser Zeit, sollen wir schon jetzt darin jubeln und die Herrlichkeit und die Ehre erwarten, wenn Jesus Christus geoffenbart wird und wiederkommt am letzten Tag. Und wir müssen lernen, was wirklich wertvoll ist in diesem Leben. Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was glänzt. Und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen und manchen Stab, auf dem man sich verließ, brechen sehen. Schreibt Matthias Claudius unter anderem in seinem Brief. Und so wie So wie Matthias Claudius führt Jakob seine Nachkommen dahin, das zu betrachten, das zu ergreifen, ja das für wichtig und für wertvoll zu erachten, was nicht nur einen Augenblick funkelt, sondern beständig leuchtet und ewig hält, was wirklich wertvoll ist. In Jesus Christus erfüllt sich die Verheißung, dass aus Jakob, aus Israel eine Schar von Völkern wird. Denn Gläubige aus allen Sprachen, Ländern und Völkern werden durch Jesus Christus, unserem Stellvertreter, hineingenommen in die Bundessegnung Israels. Die Gnade und Treue Gottes zeigt sich uns in Jesus Christus, der gestorben ist an unserer Statt, um all unsere Schuld und den Fluch Gottes über unseren Bundesbruch auf sich zu nehmen. Und er ist auferstanden und lebt und gibt jedem, der an ihn glaubt, ewiges Leben in dem ewigen Reich Gottes. Und wir sollen darin leben als angenommene, geliebte Kinder Gottes, denen ein Erbteil versprochen ist. Nun, lass deine Sicht prägen. Lass das Wort Gottes, diese Zusage, dass wir durch Christus Kinder Gottes sind, dass wir durch Christus Erben des Himmelreiches sind, dass wir durch Christus nicht mehr zum Reich dieser Welt gehören, sondern zum Reich des geliebten Sohnes. Lasst uns durch diese Verheißung unser Leben neu sehen, neu bewerten, neu beurteilen. Das soll unsere Sicht prägen, unsere Sicht vom Tod, um dir Kraft zu geben und Hoffnung und Zuversicht im Angesicht des Todes. Aber auch unsere Sicht von diesem und vom ewigen Leben. Was hat Bedeutung? Was hat Bedeutung in dieser Zeit? Wie kannst du Christus ehren in diesem Leben? Wie kannst du hier leben als ein Erbe und Bürger des Himmels? Jakob, er wollte gerne in dem Grab seiner Väter begraben werden. Und wir können das bestätigen. Wir sind begraben worden in dem Grab Christi. Wir sind mitgekreuzigt worden. Wir sind mit begraben worden. Und wir sind mit auferstanden. Das ist das, was die Taufe aussagt. Sein Grab ist unser Grab geworden. Und wir dürfen leben in ihm, geistlich schon jetzt. Und es wird die Zeit kommen, wenn wir sterben oder dann, wenn Christus wiederkommt, wo wir auferwachen werden zu neuem Leben, zu ewigem Leben. Johannes Claudius, der Sohn, er entschloss sich nach der Kaufmannslehre Theologie zu studieren. 1813, kurz vor dem Tod seines Vaters, wurde er zum Pfarrer in Sams ordiniert. Nun, wir müssen nicht alle Pastoren werden. Aber lasst uns solche sein, die verstanden haben, dass die Verheißung Gottes wertvoller ist als alle Kaufmannswaren der Welt. Und dass unser Zeugnis, unser Rat, ja, und möge der Herr in diesem Land wieder schenken, dass der Rat gläubiger Männer und Frauen, die im Angesicht des Todes ihre letzten Tage erleben, wie Jakob sich aufrichten können und erstarken können und den kommenden Generationen wieder Weisheit vermitteln, auf Christus weisen und selbst im Tod sich beugen und Christus anbeten. Oh, ich wünsche mir das für dieses Land. Und mögen wir solche sein, die Weisheit empfangen, um Christus zu ehren in diesem Leben. Dazu helfe uns Gott. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort Weisheit schenkst und uns ausrichtest, unser Herz, unser Verstand, unsere Gefühle, unsere ganze Weltsicht. O Herr, dass dein Wort hineinspricht in alle Lebenssituationen, selbst in die letzten Tage vor dem Tod. Aber Herr, wir wollen gerade darin auch Weisheit sammeln, dass wir uns nicht mit dem Thema erst beschäftigen, wenn die Tage des Sterbens schon herannahen. Sondern Herr, lass uns darin weise werden, dass wir lernen, unsere Tage zu zählen. Und dass wir all das empfangen, was nötig ist, aus deiner Hand, damit wir sowohl leben als auch sterben können im Herrn. Herr, wir danken dir, dass du uns kostbare Zusagen gegeben hast, dass wir nicht blind auf Menschen, Fabeln und Fantasien trauen müssen, sondern dass dein Wort fest und beständig ist, dass deine Gnade und deine Treue fest und beständig sind, dass wir dich kennenlernen dürfen, Herr, und dass wir zurückschauen können, auch auf so manche Wege, die du uns geführt hast, in Gnade und Treue, wie du uns so viel Gunst erwiesen hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Und Herr, wir bitten dich, diejenigen unter uns, die dich nicht kennen, dass du sie hinziehst zu dir in diesen Tagen. O Herr, dass du ihnen eine klare Erkenntnis schenkst von Christus, unserem Retter. Aber wir bitten dich, auch für uns, die wir im Glauben stehen, lehre uns, dass wir auch in den Tagen unseres Todes etwas weiterzugeben haben. An Rat, an klarer Verkündigung. O Herr, gebrauche uns in unserer Generation und auch für die kommenden Generationen, um dein Wort groß zu machen, Herr. Um deine Ehre, deine Herrlichkeit zu preisen. Lehre uns, Herr, dich mit unserem ganzen Leben anzubeten und uns mit unserem ganzen Leben auf dich zu stützen. Amen.